Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit September 5, The Day Terror Went Live von Tim Fehlbaum. Diese Produktion steht in einer Reihe mit anderen wichtigen medienkritischen Filmen wie zum Beispiel Nightcrawler oder Talk Radio. Dieser Film erzählt viel über uns heute, über unser heutiges Medienverhalten, über die Medien, die glauben, sie müssen ganz nah dran sein, sie müssen alles sofort berichten. Dabei spielt der Film im Jahr 1972 in München während der Olympischen Spiele, die eigentlich doch heiter werden sollten. Aber in den frühen Morgenstunden des 5. September überfällt die palästinensische Terrororganisation Schwarzer September das Quartier der Israelis und nimmt dort nicht nur Geiseln, sondern erschießt zunächst auch schon einen Trainer und einen Athleten. Diese Geiselnahme zieht sich dann über Stunden hin und am Ende werden 11 Israelis tot sein. Das sind die Fakten. Das ist das, was wir kennen, was bekannt ist. Aber dieser Film konzentriert sich nun darauf, zu zeigen, was bei ABC, dem großen amerikanischen Fernsehsender, vor sich ging. Man hatte sich dort in den frühen Morgenstunden darauf eingestellt, gleich weitere Sportveranstaltungen zu übertragen. Aber man hört Schüsse und ändert sofort den gesamten Ablauf. Man ist bereit, nun alles sofort zu übertragen, zu zeigen, was dort vor sich geht. Man schnappt sich diese schweren Kameras, buxiert sie hinaus, um direkt in das olympische Dorf hinein zu filmen. Man positioniert eine Kamera so auf einem Dach, dass sofort die Apartments zu sehen sind, in denen die Geiseln gefangen gehalten werden. Irgendwann treten auch die Terroristen auf den Balkon. Dann schaut längst schon ein Millionenpublikum zu. Am Ende wird es eine Quote sein von 900 Millionen Zuschauern. Der US-Fernsehsender übertrug damals 22 Stunden live vor Ort. Das Brisante ist auch, dass das Sportressort die gesamte Leitung übernahm, da das Sportressort vor Ort war, während die Herrschaften vom Nachrichtenressort natürlich in den USA saßen. Man denkt sich aber hier, wir sind am nächsten dran und deswegen haben wir auch das Recht zu übertragen und die Senderleitung sieht das dann bald auch ein. Die Live-Sendung wird geleitet von Geoffrey S. Mason, gespielt von John Magaro. Er übernimmt die Koordination und die Komposition der Sendung. Immer wieder wird hin und her geschaltet zwischen Interviews im Studio mit Sicherheitskräften, mit Politikern, aber auch mit einer entflohenen Geisel. Und zugleich wird immer wieder hinausgeschaltet in die Menschenmassen, die sich da sammeln um das Olympische Dorf. Und immer wieder sehen wir die Terroristen, sehen den Balkon, sehen in die Fenster mit der Kamera hinein in den Apartment. Sitzen die Geiseln und werden bedroht. Der Chef des Ganzen ist Rune Artledge, gespielt von Peter Sarsgaard. Er hält dem jungen Kollegen Geoffrey Mason den Rücken frei. Er telefoniert immer wieder mit den Kollegen in den USA, um weiter Sendezeit zu bekommen, dass ja nicht die Nachrichtenkollegen jetzt übernehmen. Der Studioleiter Marvin, gespielt von Ben Chaplin, ist etwas skeptischer bei all dem, aber auch er wird sich der Betriebsamkeit unterwerfen, ebenso wie das gesamte Team. Das Credo lautet, so nah dran sein wie möglich, so viele Infos wie möglich verbreiten. Es ist ein Film über Nähe und Distanz. Die Ideologie der Nähe, die wir heute ständig in den Medien erleben, die wird hier sichtbar. Damals wurde zum ersten Mal ein Terroranschlag live im Fernsehen übertragen. Die Entscheider vergewissern sich immer wieder, dass sie nun die Geschichte erzählen müssen, die passiert. Sie müssen also das, was passiert, nehmen und daraus eine Geschichte formen. Nie fragen sie sich, warum sie das eigentlich tun. Alle lassen sich mitreißen. Entflohene Geiseln werden vor die Kamera gezerrt. Politiker verkünden ungeprüft gute Nachrichten oder versuchen, Deutschlands Vergangenheit zu bewältigen. Schamlosigkeit ist das Wort, das einem am häufigsten beim Ansehen des Films in den Sinn kommt. Bald stellt sich heraus, dass die Medien hier zu Komplizen der Terroristen werden. Irgendwann ist es so, dass die Terroristen im Fernsehen sich selbst dabei beobachten, wie sie auf den Balkon dann hinaustreten, wie sie sich zeigen vor der Kamera. Und sie bekommen damit natürlich auch Einsicht in das, was sie eigentlich gar nicht wissen sollten, nämlich wie die Polizei versucht, mit irgendwelchen Aktionen die Geiseln zu befreien. So behindern also die Medien die Ermittlungsarbeiten. Eine Polizeiaktion muss abgebrochen werden. Auch die diplomatischen Versuche von Hans-Dietrich Genscher werden geleakt. Es geht immer hier um die Liveness, um diese Lebendigkeit. Es liegt ein großer Reiz darin, direkt dabei zu sein. Es ist verführerisch und Tim Fehlbaum verführt uns Zuschauer im Kino, obwohl wir ja wissen, wie das Ganze ausgegangen ist, auch immer wieder streckenweise, dass wir gebannt zusehen. Wenn live übertragen wird, dann haben wir es mit einem unabgeschlossenen Werk zu tun. Und diese Linearität, die da drin liegt, der man einfach stupide folgen will, also dieses nach vorwärts drängende, was kommt als nächstes, das sorgt natürlich dafür, dass wir solche Live-Übertragungen wahrnehmen wie einen Kinofilm, zum Beispiel einen Thriller, der auch dieses Drängende hat. Die Erzählte und die reale Zeit sind dabei identisch. Diese Gleichzeitigkeit aber erlaubt dann keine Distanz. Wenn man in die Mediengeschichte blickt, muss man erst einmal festhalten, dass von Beginn an das Fernsehen live war. Man sendete erst viel später Sachen aus der Konserve. Zunächst einmal war es so, dass diese Kameras gar nichts aufzeichneten, sondern direkt übertragen konnten, was im Studio oder sonst wo stattfand. Die Schwere der Kameras, diese großen Apparaturen, brachte es mit sich, dass diese Art des Fernsehens nicht besonders mobil war. Mit den Übertragungswagen wird das dann etwas besser. Wir sehen jetzt hier auch, wie man eine ungeheuer schwere Kamera hinausträgt, auf einem Dach positioniert, um dann alles einfangen zu können. Die technische Entwicklung, die also mit dieser Live-Übertragung einhergeht, die ist die eine Sache. Die andere aber ist, dass wir zugleich keine ethische Entwicklung haben. Man könnte sogar sagen, der technische Fortschritt selbst führt zu einem gewissen ethischen Rückschritt, wenn es keine Haltung gibt, die man dazu einnimmt, was man eigentlich zeigen sollte, und sollte man die Terroristen zu regelrechten Terrorstars machen. September 5 ist ein Making-of der damaligen Übertragung. Mit der Handkamera wird uns hier gezeigt, was in den Innenräumen der Studios dieser Sendeanstalt vor sich ging. Auch dabei geht es natürlich darum, auszuwählen. Die Montage bringt uns dazu, dass wir nicht einfach nur mitgerissen werden, sondern dass wir immer wieder über das Gesehene und das Ausgewählte für das TV-Publikum reflektieren. Die Platzierung der Kamera, auf die am Anfang so viel Wert gelegt wird, ist also schon der direkte Hinweis, dass wir mit höchster Reflexivität diesen Film betrachten müssen. Von Beginn an ist es ja so, dass die Leiter dort im Studio und die Ablaufregisseure eigentlich nur sich fragen, welchen dramaturgischen Effekt hat es, wenn die Kamera da und dort steht, wenn sie dies und das noch einfangen kann, können wir dann noch näher rankommen? Man arbeitet also dezidiert nicht nachrichtlich. Denn nachrichtlich würde es ja vollkommen ausreichen, zu sagen, dass es dort jetzt einen Terroranschlag gab, eine Geiselnahme gibt und dass man zunächst einmal nicht weiter berichten wird, ehe man genaueres weiß. Man zeigt aber uns hier in diesem Film die gesamte Absurdität des Unterfangens. So wird gerangelt um Sendezeit. Wer darf eigentlich übertragen? Sport oder Nachrichtenressort? Wer hat die Deutungshoheit? Der Polizeifunk wird abgehört. Ein Reporter verkleidet sich sogar als Olympionike, um 16mm Filme aus dem olympischen Dorf zu schmuggeln, die man mit Handkameras vor Ort aufgenommen hat. Dieser gibt dann sogar noch vor den TV-Kameras ein Interview und gibt sich als Gewicht her. Geldgeber aus. Geoffrey Mason nutzt das Ganze auch als ein einmaliges Karrieresprungbrett. Dazwischen gibt es natürlich, wie sich das gehört, Werbung. Und auch da fragt man sich mitunter, was eigentlich den Werbekunden recht ist, wie viel sollte man zeigen. Wir bekommen hier die gesamte Ideologie der Aufmerksamkeitsökonomie bloßgelegt. So subtil, dass die meisten Kritiker des Films diese Medienkritik gar nicht recht verstanden haben. Diese Kritiker sind möglicherweise schon selbst Teil des gezeigten Problems. Diese Kritiker blicken wohl selbst nur noch sensationsgierig auf das, was sie da sehen, und tarnen das dann noch mit ein bisschen Betroffenheit für die Opfer. Dabei lädt der Film ja geradezu dazu ein, einmal den Zynismus der TV-Produzenten und Regisseure zu verstärken, um Klarheit zu gewinnen. Denn das ist die interessante Ambivalenz an diesem Film. Alle dort handelnden Figuren werden nicht als große Zyniker gezeigt. Es ist nicht, wie man das auch von Fernsehparodien kennt, dass da irgendwelche Produzenten im Background sitzen, die einfach sagen, Hauptsache Quote, alles scheißegal. Es ist vielmehr so, dass hier die Akteure immer noch glauben, dass sie ihren ganz hehren Ansprüchen gerecht werden, dass es unbedingt wichtig ist, jetzt noch mal 3 Meter näher ranzurücken und noch irgendjemanden vor die Kamera zu locken. Es ist aber so, dass der Film uns durchaus auch in ulkigen Momenten das alles bloßlegt und diesen heiligen Ernst entlarvt. So stellt irgendwann NBC Anspruch auf den Übertragungssatelliten. Eigentlich würde ABC jetzt den Satelliten verlieren, könnte also nicht weiter übertragen. Wie geht man nun vor? Soll man NBC jetzt einfach auch diese Bilder geben? Man will sich doch als ABC-Fernsehsender besonders herausheben. Man entscheidet sich dafür zu kooperieren, aber man bringt an den Kameras das ABC-Logo direkt an, so dass, wenn NBC überträgt, man trotzdem auch das ABC-Logo im Bild hat. Ja, das entbehrt nicht einer gewissen Komik und zeigt sehr deutlich, worauf der Film hinaus will. Wenn wir als Kinozuschauer uns das ansehen, dann werden wir auch mitunter zu Komplizen gemacht, wie die TV-Zuschauer damals Komplizen waren. Aber dadurch, dass es schon geschehen ist, dass wir schon wissen, was passiert ist, haben wir eine andere Distanz dazu. Und damit müssen wir über die Ideologie der Nähe sprechen, die heute überall zu finden ist, auch wenn nicht gerade Terror im Fernsehen kommt. So sehen wir immer wieder, dass Korrespondenten vor dem Weißen Haus stehen. Dabei sind sie den Entscheidungen, die im Weißen Haus getroffen werden, genauso fern wie die Zuschauer, die auf einer Couchlandschaft liegen, die in einer Wohnung ist, irgendwo in Brandenburg. Umberto Eco hat sich in seinem Buch über das offene Kunstwerk mit dem Live-Fernsehen beschäftigt. Deshalb, weil es unabgeschlossen ist. Man beginnt zu übertragen und weiß noch gar nicht, wo es hinführt. Es ist ein offenes Kunstwerk. Umberto Eco spricht von einer Jazz-Jam-Session, der ein solches Fernsehen gleichkommt. Aber er sagt auch, das, was dort abgebildet wird, ist nicht die Wirklichkeit. Es ist immer schon auch die Interpretation der Wirklichkeit. Und die Klaviatur, das können wir sagen, die liegt hier eindeutig im Schnittraum. Nicht die Tasten, sondern die Knöpfe sind es, die gedrückt werden, um mal die eine, mal die andere Kamera auszuwählen. Es geht also um Auswahl und Komposition, wie Eco sagt. Das Live-TV zeichnet sich dadurch aus, dass man eine Gruppe von Ereignissen hat, denen dann eine Form gegeben wird. Das Problem aber, das Eco zwar auch sieht, aber gar nicht so stark problematisiert, ist, dass man dabei immer wieder auf traditionelle Parameter zurückgreift in einem Massenmedium. Das heißt, das Gesehene wird so angeordnet, das Dokumentierte wird so angeordnet, wie es den Sehgewohnheiten entspricht. Und die Leute hier bei ABC, die richten sich einmal nach dem Modus der Sportübertragung und zum anderen nach dem, was sie kennen, nämlich den Thriller, der natürlich auf Spannung aus ist. Das ist aber, wie gesagt, kein nachrichtliches Vorgehen. Das künstlerische Vorgehen eines Fernsehregisseurs bei Live-Übertragungen schildert Eco wie folgt. Wir sehen also, dass der Fernsehregisseur sich in der verwirrenden Lage befindet, die logischen Phasen einer Erfahrung in dem Augenblick erkennen zu müssen, in dem sie noch chronologische Phasen sind. Er kann einen Erzählungsfaden aus dem Kontext der Ereignisse herausheben, hat aber im Unterschied selbst zum realistischen Künstler keinerlei Raum für eine Reflexion a posteriori über die Ereignisse selbst. Das ist ja das, was Fehlbaum hat. Er kann jetzt im Nachhinein darauf blicken. Während ihm, sagt dann Eco weiter, auf der anderen Seite die Möglichkeit, sie a priori einzurichten, fehlt. Also auch das ist nicht möglich, dass man also von vornherein sich darüber im Klaren wird, wie man es machen will. Von vornherein müsste man, wenn, nur klären, ob man es zeigen will. Und genau diese Frage wird nicht gestellt. Eco schreibt weiter, beim Bewegen der Fernsehkameras gemäß einem bestimmten Interesse muss der Regisseur in gewissem Sinne das Ereignis in eben dem Augenblick, in dem es tatsächlich geschieht, erfinden und zwar so erfinden, wie es geschieht. Er muss Ort und Zeit der neuen Phase seiner Handlung erahnen und voraussehen. Sein künstlerisches Tun steht also vor einer verwirrenden Grenze, zugleich aber eignet seiner produktiven Haltung, wenn sie erfolgreich ist, eine unzweifelhaft neue Qualität. Wir können sie definieren als besondere Kongenialität zu den Ereignissen, als eine Art von Hypersensibilität, von Intuition. Er muss, wie man so sagt, einen Riecher haben, die es ihm gestattet, mit den Ereignissen zu wachsen, zu werden. Das ist jetzt eine sehr positive Schilderung eigentlich von dem, was dort im Schneideraum vor sich geht, wenn dort ausgewählt wird, was zeigen wir als nächstes, wer sollte jetzt noch vor die Kamera geholt werden, wo soll rangezoomt werden, wo braucht es einen Schnitt, wann muss die Werbeunterbrechung kommen. Aber wir sehen hier auch, dass also der Regisseur einer gewissen Dramaturgie folgen muss. Er will wachsen und werden und das können wir hier bei dem Regisseur sehen, aber in einem ganz egoistischen Sinne bei ihm und im Sinne der Logik der Spannungsdramaturgie. Man fragt sich nicht, was ist nachrichtlich relevant, sondern was ist spannend. Und so ist es auch innerhalb dieser Spannungsdramaturgie gar kein Problem, dass Geoffrey Mason eine ungeprüfte Meldung einfach so herausgibt und den Moderator verkünden lässt, alle Geiseln sind frei. Dann, wenige Minuten später, gibt es die Wendung, alle sind tot. Verstärkt wird hier also die tragische Wirkung, wenn man erst einmal den Hoffnungsschimmer noch präsentiert und dann ist alles aus. Die bittere Pointe des Films, die zugleich die der Wirklichkeit ist. Geoffrey Mason hat damit tatsächlich eine phänomenale TV-Karriere begonnen. Wie auch die Journalisten, die beim Geiseldrama von Gladbeck munter Interviews mit den Tätern führten, beliebte TV-Moderatoren wurden. Das offene Kunstwerk erlebt seine Schließung durch die Terroristen. Die Handlung selbst, darauf weist auch Eco hin, kann nämlich nicht verändert werden, nur die Perspektive darauf. Die Wirklichkeit schreibt die Handlung und das heißt, die Terroristen schreiben die Handlung. Nur in der Fiktion könnten tatsächlich alle Geiseln überleben. Die Sache ist dann nur wieder, dass die Wirklichkeit von den Medien irgendwann mitgeschrieben, mit beeinflusst wird. Die Terroristen haben zwar das letzte Wort, aber indem die Medien so übertragen, wie sie es taten, Polizeiermittlungen behinderten, Informationen freigaben, die dann auch die Terroristen bekamen, haben sie die Wirklichkeit plötzlich auch verändert, haben also nicht einfach nur abgebildet, sondern haben Wirklichkeit geformt. Tim Fehlbaum spielt mit dem Publikum, wenn er uns so weit bringt, dass wir für Momente glauben wollen, obwohl wir die historischen Fakten kennen, dass alles gut ausgegangen ist. Es ist eine Mahnung an die Medien, dass man natürlich sich ein bisschen von der Wirklichkeit durch Inszenierung entfernen kann. Das ist aber, wenn man die Fiktion so weit treibt, dass man sich völlig abkoppelt von der Wirklichkeit, man wieder heimgesucht wird durch die faktische Gewalt. Die, mit Niklas Luhmann gesprochen, Realität der Massenmedien, die gibt es. 900 Millionen Menschen schalteten ein, aber die letztendliche Souveränität hatten die Terroristen. Diese Realität der Massenmedien meint, es gibt nur diese Realität, nur diese können wir uns ansehen. Sonst müssten wir als Schaulustige sofort zum Olympischen Dorf laufen, müssten es dort vor Ort versuchen, uns anzusehen. Und das tun ja auch tatsächlich einige Bürger, wie man im Film sehen kann. Aber sonst ist natürlich das meiste, was wir heute wahrnehmen, medial vermittelt. Es ist aber nicht einfach nur eine Realität, sondern die Massenmedien konstruieren selbst eine Realität, was dann Niklas Luhmann die Realität der Massenmedien nennt. Tim Fehlbaum lässt uns die Beobachter beobachten und zeigt uns ihren blinden Fleck. Wenn wir uns fragen, was ist eigentlich Ideologie, dann gibt es natürlich die Ideologie in Form von Inhalten, zum Beispiel antisemitische Inhalte. Es gibt aber auch die Ideologie als Form. Und das können wir hier beobachten. Ideologie ist nämlich, wenn grundsätzliche Fragen nicht mehr gestellt werden. Man trifft noch kleine Regieentscheidungen, sagt, ach, hier können wir vielleicht doch mal besser aus dem Bild rausgehen, das ist ein bisschen zu geschmacklos. Aber grundsätzliche Fragen stellt man sich nicht mehr. Man macht ein bisschen Mikromanagement, fragt sich aber nicht ein einziges Mal, was man da überhaupt tut und ob es sinnvoll ist. Denn die Antwort würde ja lauten, nein. Relevant wäre nur zu sagen, es gibt einen Anschlag, es gibt eine Geiselnahme. Wir warten, bis wir Informationen haben und hoffen das Beste. Das würde ja ausreichen. Aber eine Live-Übertragung ergibt ja gar keinen Sinn. Im Gegenteil, sie ist grundsätzlich falsch. Aus ethischen, taktischen, politischen und nachrichtlichen Gründen ist es falsch, live vor Ort bei so etwas zu berichten. Es entsteht so eine Infoillusion, als müsste man im Minutentakt Menschen darüber informieren, als würde es nicht reichen, dass in 2 Stunden, wenn wirklich die Sache abgeschlossen ist, dass dann die Menschen informiert werden, statt jetzt Polizeifunk abzuhören. Aus ethischen Gründen ist es falsch gegenüber den Opfern und der Angehörigen. Aus taktischen Gründen, wie beschrieben, sorgt es eher dafür, dass man den Terroristen hilft. Aus politischen Gründen ist es fatal, weil natürlich damit die Terroristen eine solche Bühne bekommen und plötzlich zu Stars werden. Und aus nachrichtlichen Gründen ist einfach zu sagen, es ist irrelevant, jetzt Apartments abzufilmen, Geiseln zu zeigen oder Terroristen im Fernsehen auszustellen. Geschieht aber heute irgendwo ein Anschlag, zum Beispiel auf einem Weihnachtsmarkt, gibt es irgendwo eine Geiselnahme, dann nehmen alle die Kameras in die Hand und laufen los. Tim Fehlbaum lässt seinen Kameramann auch an die Protagonisten nah herangehen, aber der historischer Abstand zum einen und die dialektische Dramaturgie zum anderen erlauben uns die nötige Distanz. Dialektisch, weil wir zwar von vielen Szenen bewusst mitgerissen werden, andere Szenen uns dann aber diesen Irrsinn der Quote und des Karrierismus veranschaulichen, um unser Involviertsein wieder zu unterbrechen. Nicht nur bei Live-Berichten finden wir diese Unfähigkeit zur Distanznahme. Dabei zeichnet ja gerade den Menschen aus, dass er abstrahieren kann, zu sich in Distanz treten kann, dass er sich nicht immer hineinbewegen muss, mitten ins Zentrum, um etwas zu sehen. Der Philosoph Helmut Plessner spricht von der exzentrischen Positionalität, die dem Menschen zu eigen ist. Der Journalismus, die Medien und die Social-Media-Plattformen aber, die zerstören diese exzentrische Positionalität, diese Distanz. Sie treiben alle ins Zentrum, alle mitten hinein, bis man nur noch schaut, aber nicht mehr sieht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.